Einige von euch unterstützen Vrindt per Überweisung. Dummerweise macht meine alte Bank dicht und ich habe eine neue Kontonummer. Die findet ihr auf vrindt.de. Danke für eure Unterstützung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Hi, sei gegrüßt.
Für den Fall, dass wir Tonstörungen haben zwischendurch, bitten wir um Verzeihung. Wir nehmen unter erschwerten Bedingungen auf dieses Mal. Thema heute, Black Spartacus.
Genau.
Ist nicht davon auszugehen, dass zu Spartas Zeiten die Menschen sowieso tendenziell schwarz gewesen sind? Also oder zumindest eine sehr dunkle Hautfarbe gehabt haben?
Das könnte gut sein, weiß ich jetzt aber gar nicht. Also Spartacus selber war, glaube ich, nicht schwarz.
Nicht? Ich weiß es nicht. Also es würde mich eher wundern, wenn er weiß wäre, ehrlich gesagt. Weil vor 7000 Jahren
überfragt.
Rund ums Mittelmeer und so. Aber gut, also es geht jedenfalls um was an, nicht um Spartacus, den Spartakianer, ne? Nee.
Es geht auch nicht um den Spartakus-Aufstand in Berlin, sondern es geht um Toussaint Louverture. Und ja, fragt man sich jetzt, oder ich habe mich das lange Zeit gefragt, was um Himmels Willi soll ich jetzt mit Toussaint Louverture machen?
Einfach umdrehen, und Louverture Toussaint und sagen, ja, das ist von Gustav Mahler.
Nein, also Toussaint Louverture ist tatsächlich ein Haitianer, Mitte des 18. Jahrhunderts dort selbst geboren und ist einer der Helden Haitis, weil er eben unter dem Namen Black Spartacus ins Rennen und in die Geschichte geht. Und Spartacus, natürlich gibt es da einen ideologischen Zusammenhang zum antiken Spartacus, nämlich jenem Menschen, der versucht hat, nicht nur die Sklaven aus der römischen Gesellschaft zu befreien, sondern die römische Gesellschaft insgesamt. Er wurde dann natürlich brutalst niedergeknüppelt, aber er hat eine lange Zeit wirklich heldenhaften Widerstand geleistet. Und Toussaint Louverture ist auf dem Höhepunkt seines Lebens ungefähr, als in Paris die Französische Revolution beginnt, also 1789. Und Haiti, damals noch Saint-Dominique, gehörte zum französischen Kolonialbesitz. Und die gesamte Insel, die ja jetzt auch bis zum heutigen Tage in Haiti und Dominikanische Republik gespalten ist, hieß und heißt, glaube ich, immer noch Hispaniola. Mhm. Und Saint-Dominique, da geht's also drum, heute ist ein Drittel der Insel etwa im Westen gelegen. 90% der Menschen, die dort gelebt haben, waren schwarz, 10% waren weiß. Und die meisten Weißen kamen aus Frankreich. Das waren, wie man sich das vorstellen kann, die Plantagenbesitzer, die Großhändler, sie stellten die Oberschicht. Die meisten Verwalter, die meisten Handwerker waren auch weiß. Das waren dann eher so, ich sag mal, weiße Unterschicht. Die Begrifflichkeiten von damals. Mhm. Und dann gab es noch ungefähr 30.000 Kinder von weißen Franzosen mit einheimischen schwarzen Sklavinnen. Ah. Und diese Schwarzen wurden von den Weißen, kaum vorstellbar, wie das geht, angesichts der Zahlenverhältnisse, massiv unterdrückt. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit der Apartheid in Südafrika. Und es gab natürlich, wie man sich das dann auch leicht vorstellen konnte, Aufstände und Ärger immer mal wieder, genauso wie eben auch während der Apartheid. Und die Weißen konnten das letztendlich nur mit Gewalt und mit militärischer Überlegenheit für sich lange Zeit durchsetzen. Das war auch alles, ehrlich gesagt, in deren Augen kein Problem, solange es nicht in ihrer Heimat, nämlich in Frankreich, eben zu dieser Revolution kommt, die für Europa und die Welt so bedeutend gewesen ist. Und das ist im Prinzip parallel dazu auch in Haiti oder auf Haiti gewesen. Denn die Schwarzen forderten Gleichberechtigung und gründeten 1788 dazu eine Organisation. Und diese Organisation für die Gleichberechtigung der Schwarzen auf Haiti schickte also eine Resolution oder eine Forderungsauflistung nach Paris. In Paris war es ja mittlerweile zu einer Revolutionsregierung gekommen, also die französischen Revolutionäre kriegten diese Forderung und lehnten sie ab. Ja. Und dann, ja?
Moment, wie? Ja, na, ja. Machen wir weiter.
Genau.
Ja, wieso? Moment mal, ist doch super, Revolution, hey!
Ja, ja, genau. Aber sie lehnten sie ab. Und man muss ja bei diesen Revolutionshelden, genauso wie bei der Aufklärung, eben sehr vieles lernen. Und dazu gehört auch, dass sie durchaus der Meinung waren, dass man die Sklaverei erhalten solle, so. Weil die Abschaffung der Sklaverei der französischen Wirtschaft schaden würde.
Ja, ja? Also, und, Liberale halt, nicht?
Ja, und insofern ist das mit der französischen Revolution nicht so weit her, so eine kleine Nebenbemerkung. Auch Frauen spielten da keine ganz große Rolle. Ja? Also das war jetzt nicht so, dass man dachte, irgendwie jetzt kommt Gleichberechtigung. Und bei den Aufklärern, den großen Montesquieu und Co., da waren die Juden nicht gelitten.
Ja,
also das waren Antisemiten, um es mal vorsichtig zu sagen. Und insofern gibt es eben, selbst wenn man sagen könnte, das sind sozusagen die Helden oder die Mitbegründer einer freien westlichen Welt, es waren eben auch Leute, die bestimmte Vorstellungen hatten, die nicht mehr in unser Bild passen heute. Und zwar wirklich nicht.
Ja, sonst würden wir wahrscheinlich nicht heute noch versuchen, uns dagegen zu wehren und die durchzusetzen. Also sowas wie Frauenwahlrecht, ne? Alle möglichen, Demokratisierungsbestrebungen, Gleichberechtigungsbestrebungen und sowas. Wäre das vor 250 Jahren schon angelegt gewesen, hätten wir es heute etwas leichter, mutmaßlich.
Ja, genau.
Also was ich mich gerade noch frage, ist, wie kommt diese Nachricht von der Revolution in Frankreich, wie schafft es diese Nachricht so schnell dann doch in die Sklavengemeinschaft von Saint-Domingue?
Das waren im Grunde nur parallele Erscheinungen und im Übrigen gab es Schiffe.
Ja, ja, klar.
Und, natürlich kamen Leute aus Frankreich nach Haiti, die erzählt haben, dass es in Frankreich eine Revolution gegeben hat, selbstverständlich. Das ist natürlich nicht so schnell wie heute, aber mit ein paar Wochen Verzögerung ist das da angekommen. Ach, insofern, Haiti ist jetzt nicht irgendeine Insel. Es ist jetzt, das war schon eine, die wirklich wichtig war. Das war der weltweit größte Produzent von Zucker und Kaffee. Es gab Baumwolle, Indigo und Kakao. Das heißt, diese Luxusgüter waren in der französischen Oberschicht natürlich absolut relevant. Und die Insel selber wurde wegen der Exporte natürlich vor allem die dort herrschende weiße Minderheit relativ reich. Das Ancien Regime, also die Zeit vor der Revolution, hat das sozusagen durchgedrückt mit brutaler Unterdrückung der Schwarzen und Gewalt sichert Vorherrschaft. Nach diesem Motto haben die dort gelebt. Und 1789, wo also in Paris die Revolution beginnt, gibt es eben auch auf Haiti massive, ich sag mal, Ausschreitungen unter Berufung auf die französische Revolution.
Ja.
Ich sag mal, 14. Juli beginnt das ja alles so ein bisschen mit dem Sturm auf die Bastille. Und insofern kommt man schon sehr, sehr schnell dahin, dass man sagt, ja, das ist einfach sozusagen eine Abkupferung. Wobei die haitianische Geschichtsschreibung sagt natürlich, das ist auch schon eine eigenständige Entwicklung gewesen, weil eben auch schon vor der Französischen Revolution ich sag mal, Reformbestrebungen laut wurden, dass es Rufe nach anderen Gesetzen gab und dass die französischen Könige vorher so Verfügungen losgelassen haben, um die unmenschliche, wie sie es sagten, Behandlung von Schwarzen einzudämmen. Mhm. Aber das reichte eben alles nicht. Und als dann man merkte sozusagen, dass diese brodelnde Stimmung, eine Revolution in Frankreich, also dem kolonialen Herrschaftsland, brach, dann ist natürlich klar, dass dann das auf Haiti oder auf der haitianischen Inselhälfte eben auch dazu kommen, relativ schnell kommen konnte. Und das Fass ist dann irgendwann übergelaufen und hat dann tatsächlich dazu geführt, dass bis 1804 auf Haiti eine Revolution stattfand, die dann letztendlich in der Unabhängigkeit des Landes endete und die Franzosen mussten, weil sie keine andere Möglichkeit mehr hatten und ihre militärischen Kräfte gebunden waren, dann schon unter Napoleon, diese Insel freigeben. Und haben einfach gesagt, wir können das nicht mehr halten, das ist zu teuer, das gibt's zu viel. Und einer, der da wirklich entscheidend dran beteiligt war, war eben dieser Toussaint Louverture, der im Übrigen selbst aus einer Sklavenfamilie stammte, die aus dem Benin rüber verschleppt war. Wir hatten ja mal eine Sendung gemacht über die ersten Sklavenschiffe, die aus Afrika losgeschickt wurden und die kamen eben genau in Mittelamerika an, also ungefähr dort, wo wir uns jetzt befinden. Er war erstmal sogenannter Haussklave, dann musste er Vieh hüten, dann hat er sich selbst Lesen und Schreiben beigebracht, also Autodidakt. Und 1791, als die Revolution auf Haiti begann, hat er sich selbst sozusagen dem angeschlossen und wurde dann innerhalb ganz kurzer Zeit zu einer absoluten Symbolfigur und zu dem militärischen Anführer und er wurde zum Helden stilisiert und das ist tatsächlich bis zum heutigen Tage spürbar.
War er denn auch ein Held?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also was er wirklich gemacht hat, er hat gegen Frankreich gekämpft. Die Franzosen haben zunächst einmal unter dem Kommando eines Schwagers von Napoleon 6000 Mann dahin entsandt auf die Insel, besiegen die Aufständischen erst einmal, setzen französisches Recht wieder durch. Napoleon selbst wollte auch die Sklaverei in den Kolonien durchsetzen und wenn es denn schon Schwierigkeiten gab, wieder durchsetzen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Ereignisse in Europa Napoleon dazu gezwungen haben, A, zu erkennen, der Widerstand auf Haiti ist zu groß und an diesem Widerstand und der Organisation dieses Widerstandes war eben aus oder fast ausschließlich der Black Spartacus beteiligt. Ja. Wir kriegen das nicht mit, ich sag mal, mit kleiner Mannschaft, 6000 Leute hinschicken und dann wieder zurückkommen, damit ist die Sache erledigt, das geht eben nicht. Mhm. Gleichzeitig muss man immer bedenken, wir haben in Europa Napoleon, der den gesamten Kontinent beherrscht, der sich auf einmal gegen England wehrt, da wird es eine Seeblockade geben, die also die Wirtschaft in Europa massiv beeinträchtigt, weil England der einzige mächtige Konkurrent noch ist um die Vorherrschaft neben Russland, aber der ist verbündet mit Frankreich. Er muss sogar Louisiana verkaufen, also er verkauft eine Kolonie an die Vereinigten Staaten 1803, nämlich Louisiana. Und im gleichen Jahr zeichnet sich ab, dass es eine militärische Niederlage geben würde, wenn man weiter kämpft. Und deswegen gibt es zum 1. Januar 1804 die Unabhängigkeit Haitis von Frankreich und damit die erste Gründung eines Staates, der, ich sag mal, sich selbst befreit hat. So, was macht jetzt dieser Black Spartacus? Black Spartacus war einerseits ein Kämpfer, ein militärischer Anführer, auf der anderen Seite aber war er auch ein Diplomat. Oder ein Politiker, jemand, der durchaus sich in Europa rumtreiben konnte und rumgetrieben hat und versucht hat, diplomatische Lösungen zu finden. Das aber hat nicht funktioniert, wie wir aus der Geschichte wissen. Und er wurde dann irgendwann verhaftet, Anfang April, Anfang 1803, nach einer Schlacht mit französischen Truppen. Er wurde dann nach Frankreich verschleppt, wurde verurteilt und ist am 7. April 1803 in einer zu Frankreich gehörenden befestigten Burg an der Grenze zur Schweiz gestorben, unter wirklich knappsten und fürchterlichsten Haftbedingungen, weil man in ihm natürlich auch jemanden gesehen hat, der ja der Erste war, der aus den Kolonien emporgestiegen ist
und wirklich
wieder,
ne,
so und wieder richtig Widerstand geleistet hat.
Ja.
Und man hat sich natürlich schon überlegt, wenn das überall stattfindet, wo wir unsere Kolonialgebiete haben, dann haben wir überall ein Problem. Und insofern war das schon wichtig. Er war für die Haitianer bis zum heutigen Tage ein Held. Auf der anderen Seite gibt es bei solchen erfolgreichen Menschen immer, ich sag mal, eine andere Seite. Und es ist nicht so richtig klar, was ihn jetzt wirklich angetrieben hat. Also er hat zum Beispiel die Arbeitspflicht eingeführt. Da kann man jetzt sagen, das ist eine Maßnahme zur Unterdrückung der eben gerade befreiten Sklaven.
Ja.
Ja, oder hat er das gemacht, um die Wirtschaft anzukurbeln, die nach der Revolution, nach dem Krieg wirklich brach lag?
Und vor allen Dingen, um die Leute von der Straße zu haben, wahrscheinlich.
Ja, und wie muss man das einschätzen, dass er die freigelassenen Sklaven dazu gezwungen hat, auf den Plantagen zu schuften, die aber immer noch weißen Besitzern gehörten.
Mhm. Ja,
also die wurden gerade von den Besitzern befreit, wurden dann wieder dahingeschickt, für die gleichen Leute zu arbeiten, waren aber Freigelassene.
Ja.
Und das zu bewachen oblag dem Militär und dieses Militär musste auch von der Schusswaffe Gebrauch machen. Also insofern kannst du sagen, ja, es ist einerseits natürlich jemand, der tatsächlich zum ersten Mal ein Land aus der Kolonialzange befreit hat. Aber auf der anderen Seite muss man sich auch ein bisschen Skepsis und Distanz, glaube ich, bewahren, weil der reine Held ist es sicher nicht gewesen.
Damals vielleicht dann schon, ne? Also weil von heute aus betrachtet ist es ja, wie du immer so schön sagst, mit Chips und Bier auf dem Sofa, hat das natürlich nicht gut funktioniert, aber letztlich hat es ja funktioniert. Ja.
Es hat funktioniert und tatsächlich, Ja, es ist, aber Haiti ist, wir wollen jetzt nicht auf die heutige Situation eingehen, das hat ja auch noch viele andere Sachen, Ursachen, aber die Leute damals werden sich auch schon gefragt haben, warum machen wir das jetzt eigentlich? Warum schmeißen wir die Weißen nicht einfach raus? Ja, warum oblassen wir ihnen ihre Plantagen? Sie hätten ja auch sagen können, da ist ein Schiff, ihr fahrt jetzt nach Frankreich.
Ja, wäre auch möglich gewesen.
Wäre auch möglich gewesen.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Folge Eine Stunde History läuft am 3. April 2023 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.